Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder Exit to Go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von Exit to Go. Erstmal Recken, Strecken, Dehnen. Wir sind aufgewacht aus dem Winterschlaf. 4 Monate oder etwas über 4 Monate. Keine Folge. Ihr fragt euch natürlich, hey, was war denn da los? Wir werden gleich natürlich ein bisschen berichten. Wollen das Ganze aber dann diesmal etwas anders gestalten. Also dadurch, dass wir ein paar Monate nicht da waren, werden wir das ganze Jahr, also 2024, einmal Revue passieren lassen, was wir uns für 2025 gedacht haben und wie die ersten 2 Monate des Jahres 2025 angelaufen sind und dann einfach nochmal so ein paar Exkurse, wie es mit unserer neuen Marke läuft, wie wir auf Amazon FBA im Jahr 2025 blicken und wo unsere Reise dieses Jahr hingeht. Aber was war denn los? Es war so bei uns, dass wir tatsächlich einen potenziellen Aufkäufer hatten für 2 unserer Marken. Wir haben ja eine dazugekauft und noch eine alte und wir waren in, ich sag mal, zumindest sehr ernstzunehmenden Gesprächen. Es war soweit, dass wir tatsächlich auch einen LOI gesigned hatten und die DD soweit durch war und wir uns dann eben dazu entschlossen haben, wir in der Zeit keinen Podcast machen wollten, einfach weil es sonst ein bisschen auch schwammig gewesen wäre, was man aussagen kann, was man nicht sagen kann. Und das Ganze hat sich gezogen und gezogen.
Gehen wir mal zur Info, zur Timeline. Also wann wir LOI gesigned haben, wann Due Diligence war und wann wir jetzt quasi Stand heute oder was jetzt heute der Stand ist. Kannst du dich überhaupt noch erinnern?
Es ist wirklich es müsste im Dezember gewesen sein, der signed LOI, oder? So habe ich es in Erinnerung.
Genau, die Due Diligence, die war Weihnachten herum, das weiß ich noch. Da haben wir den Datenraum hochgeladen und der signed LOI war Anfang Dezember, so genau. Und im November haben wir quasi die Gespräche gehabt. Ich glaube, Oktober haben wir Aufkäufer angeschrieben oder generell das Marketing gemacht, also Investorenmarketing. Im November hatten wir dann die ernsteren Gespräche und im Dezember dann den ersten LOI signed quasi. So war's. Also Oktober Marketing, November ernste Gespräche, Dezember Signing und Due Diligence. Und die Due Diligence hat sich dann letztendlich bis Januar gezogen. Und jetzt kannst du gerne fortführen.
Ja. Nee, aber genau richtig. Also zur Einordnung, das hat eben letztes Jahr angefangen und Anfang des Jahres, Blick Richtung Ende Januar, da waren Johnny und ich dann auch noch auf Fuerteventura, da hatten wir auch noch Gespräche mit denen und da ging es dann so, okay, der Ball liegt jetzt bei denen, wir haben alles soweit vorbereitet und wir sind damals davon ausgegangen, dass eigentlich Anfang Februar alles soweit fix sein sollte. War es dann im Grunde auch. Also die DD wurde ja eigentlich, ich sag mal, abgesegnet. Ne? Also da hat ja eigentlich jetzt alles soweit gepasst und da waren dann keine weiteren Fragen mehr. Und dann ging es eigentlich nur noch um die Finanzierung. Und da mussten wir dann leider feststellen, dass es so aussah, dass die Finanzierung doch nicht so leicht sich gestaltet, also von der Aufkäuferpartei, wie zu Beginn gedacht. Es ist eben so, dass da ja schon ein Zweiergespann, also das wären 2 Leute gewesen, die Firma aufgekauft hätten, wo es schon einer davon Quereinsteiger war, der durchaus schon mit Fremdfinanzierung zu tun hatte, aber eben nicht im Bereich E-Commerce und wo die Banken sich, ja man möchte vielleicht sagen, sich ein bisschen quergestellt haben oder einfach auch viele Fragen gestellt haben und das Ganze nicht so umsetzen wollten, weshalb dann letztendlich keine Zusage für die Finanzierung kam und somit dann nicht klar war, wie es weitergeht. Ich weiß, willst du da noch irgendwie 1-2 Sätze zu sagen, Johnny?
Ja, also vielleicht auch noch so ein paar Vorinformationen. Uns war ja bewusst, dass die Finanzierung über FK bei Amazon Businesses sehr schwierig sein wird oder genau wegen den Banken. Und uns war eigentlich wichtig, dass der Großteil beim Aufkäufer über Eigenkapital finanziert wird. Also, dass sie wirklich das Cash zur Verfügung haben und einen großen Teil halt vor, selber erstrecken können und wenig über FK mache. Und das war, muss man sagen, das haben wir auch bewusst gefragt und haben unsere Info nach, hätte der Großteil eigentlich mit EK bezahlt werden sollen. Letztendlich war es dann anders geplant, so wie ich es jetzt richtig verstanden habe, dass doch mehr über FK gehen sollte. Und was genau dann im Hintergrund mit den Banken passiert oder Finanzierung, das wissen wir auch nicht. Aber letztendlich, wie es du beschrieben hast, haben die jetzt die Finanzierung nicht durchbekommen in dem Setting, die, was wir damals im LOI halt gesigned hatten. Und
ja, jetzt sind genau, wie du fairerweise... Ja, sorry, sag.
Nee, sag, passt schon. Ich war eigentlich durch.
Ich wollte sagen, wie du richtigerweise gesagt hast, also wir haben ja wirklich uns auch Gedanken gemacht, ey, das sollten wir so früh wie möglich ansprechen, und das haben wir ja auch angesprochen, und uns wurde wirklich auch rückversichert, ja, Größteil ist eben auch Eigenkapital. Ich weiß nicht, ob sie sich bewusst so darstellen wollten, aber dem war letztendlich nicht so, und das haben wir dann eben erst später herausgefunden. Wir waren dann aber ja so weit, dass wir gedacht haben, hey, wie sieht's denn aus mit einer gewissen Anpassung der Zahlungskondition, würde das etwas ändern? Da haben wir dann eben auch nochmal was probiert, aber man muss jetzt zugeben, es scheint jetzt wirklich nichts mehr dazu kommen. Grundsätzlich sind wir immer noch ein bisschen mit denen in Gesprächen, aber es scheint gerade so ein bisschen zu eher verlaufen, möchte man sagen, weshalb wir da auch gesagt haben, ey, lass uns da jetzt einfach nicht mehr warten, sondern lass uns dann zumindest so weiterarbeiten, als wäre hier nichts passiert. Und deswegen haben wir auch gesagt, jetzt können wir im Podcast einfach auch mal darüber sprechen. Und deswegen teilen wir es direkt zu Beginn.
Ja, und emotional gesehen waren wir schon sehr, sehr, sehr enttäuscht und auch ein bisschen natürlich angefressen, weil wir quasi drei Monate nur an diesen Käufer auch gebunden waren und die relativ lange gebraucht haben. Also die haben relativ lange, also weiß nicht, was die genau geprüft haben, also hat sich einfach gezogen, unnötigerweise zum Teil bestimmt. Und wir mussten die immer pushen, wie sieht's aus mit Feedback und so. Und wir haben einfach super viel Zeit verloren, weil wir parallel keine anderen Gespräche mehr geführt hatten, weil wir halt ja auch Daily Operations haben. Und dann nochmal von vorne alles wollten wir auch nicht machen. Und jetzt quasi... ja, ohne Backup-Plan, ohne Plan B-Investoren halt auch das so durchgeführt haben. Deshalb waren wir da schon ein bisschen sehr, sehr, sehr enttäuscht und emotionales Auf und Ab, muss man schon sagen. Weil Signed LOI klingt ja erstmal gut, aber fairerweise, sobald kein Cash am Konto ist, dann ist es auch nichts wert.
Solange kein Cash auf dem Konto ist, ist tatsächlich noch gar nichts passiert. Ja.
Und vielleicht für die, die interessiert, so von den Multiples oder generell, wie wir vorgegangen sind, wie wir den potenziellen Käufer gefunden haben, können wir auch nochmal tiefer irgendwann erzählen. Aber letztendlich, wir haben der kam tatsächlich über Facebook-Gruppen, da haben wir einen Post gemacht. Dann hatten wir über, wie heißt diese? Plattform. Also wir hatten Flipper zum Teil dann auch verwendet.
Ich glaube, du meinst noch NextChange.
NextChange, genau richtig. Ja, sehr gut. Danke. Genau richtig. Da kam jetzt nicht so viel. Da kamen sehr viele private Investoren, die halt dann zum Beispiel nur Verkäuferdarlehen haben wollten. Also dass man quasi denen das Darlehen gibt, die gar nichts zahlen, und man zahlt denen dann, man bekommt monatlich eine Fee sozusagen. Aber Flipper, Website-Closes haben wir dann jetzt auch nochmal angestoßen und hauptsächlich Facebook-Gruppen. Das waren eigentlich so die hauptsächlichen Kanäle. Und von den Multiples her, wir wären bei denen jetzt so mit zwischen 1,5 und 2 Multiple gelandet auf dem Sellerboard Profit. Nur damit ihr damals schon eine Richtlinie habt, wo es bei uns hingegangen wäre mit den Margen, mit den Profits. Ihr kennt die Zahlen ja, oder wir scheren sie auch nochmal gleich, wie viel Profit die Marke gemacht hat letztendlich, und könnt ihr selber ausrechnen, wie viel der Kaufpreis dann gewesen wäre. Payment Terms, auch nochmal große Verhandlungsoption, wie viel ist Upfront, wie viel ist über Earnout, wie viel ist Stability. Uns war wichtig, dass ein großer Teil über Upfront läuft, einfach für die neue Marke. Ich glaube, wir hatten also 60% dann, oder? 60% haben wir.
Ich glaube sogar ein Ticken mehr, ging es da richtig? 70% Upfront,
Genau. Ja, ich glaube, das waren so die wichtigsten Zusammenfassungen, oder? Von dem
Ja,
Prozess.
also wir haben schon versucht, das Netz dann Blick Richtung Ende des Jahres weit auszuwerfen. Wir hatten eine Zeit lang auch echt dann auch einige Gespräche. Das heißt, ich glaube auch wirklich weiterhin, dass es das Sinn macht, es so zu machen, sich jetzt nicht irgendwie nur auf einen Kanal zu fokussieren. Wie gesagt, selbst über Flipper sind sogar amerikanische Seller oder Quereinsteiger auf uns aufmerksam geworden, wo zumindest auch Gespräche geführt wurden. Und per se würde ich es wahrscheinlich genauso nochmal machen und links, rechts alles Mögliche ausprobieren, weil ich glaube, die grundsätzliche Stimmung, Marken aufzukaufen im Bereich E-Commerce, ist jetzt nicht auf dem Peak, ja, im Gegenteil. Und deswegen ist es, glaube ich, auch einfach so wichtig, da selbst so proaktiv dran zu sein, immer wieder auch mal nachzufragen und eben so viele Feuer, ne, so viele Eisen, wie es nur geht, im Feuer zu haben. Aber ja, ich würde auch sagen, also ein extrem wichtiges Learning ist einfach, sich vor LOI auch einfach mal klar zu machen, will ich das jetzt hier eingehen? Habe ich alle Informationen, die ich brauche, um guten Gewissen zu sagen, so, ja, ich glaube, dass auch der richtige Partner, der das eben aufkaufen kann, weil es geht ja nicht nur darum, einfach etwas zu verkaufen, sondern so, ihr müsst euch bewusst sein, so, die Person muss auch in der Lage zu sein, das aufkaufen zu können. Und da einfach nochmal kritischer zu sein, wenn es darum geht, wie viel Zeit seid ihr denn bereit, in den nächsten Wochen zu investieren, um einfach eine schnelle DD über die Bühne zu bringen? Könnt ihr uns vorab versichern, dass ihr irgendwie mit Banken gesprochen habt, gibt es gewisse Finanzierungszusagen? Da würde ich jetzt wahrscheinlich beim nächsten Mal einfach deutlich mehr darauf achten, bevor man sagt, okay, man nimmt den ersten LOI, den man bekommt, weil man sich dann wirklich für 2 Monate, vielleicht sogar 3 Monate, wie es bei uns war, jegliche anderen Optionen eigentlich erstmal ausschließt. Und ja, sich wahrscheinlich ein paar Dinge dadurch verhindern lassen, wie es im Nachhinein, dass einem klar wird, okay, Finanzierung so gar nicht umsetzbar. Weil ich glaube, das ändert sich jetzt auch nicht so schnell, dass das Banken einfach gerade bei solchen Finanzierungen eher vorsichtig sind, weil die eben viele Fragezeichen haben mit, was ist hier überhaupt das Asset, was ist hier der Warenwert überhaupt? Der Warenwert an sich ist fest, aber der Vermögenswert. Und das gibt einfach viele Fragezeichen bei Banken, wo es nicht so ein Selbstläufer ist, wie wenn es jetzt darum geht, vielleicht eine Immobilie oder so zu finanzieren, wo man mit 20-30% EK sicherlich deutlich schneller ans Ziel kommt.
Ich glaube, was wir dann aber doch nicht so schlecht gemacht haben, wir haben immer gesagt, wir führen die Marke so fort, als würden wir sie weiter
Ja.
bestehen haben. Also wir haben alle Entscheidungen so getroffen, als gäbe es keinen Exit und jetzt nichts on hold gemacht oder da irgendwie, ja, lass mal warten, sondern immer, wir führen das so weiter, als würde uns die Marke gehören. Ja, das haben wir auch so durchgezogen. Also egal, ob es jetzt Expansion betrifft oder irgendwelche Entscheidungen. Wir wussten im Hintergrund, dass vermutlich ein Share Deal es werden würde und dann auch noch mal komplizierter werden würde, weil Marken vermischen aktuell. Aber eben, weil das Risiko gab es immer, dass der Käufer dann letztendlich abspringt oder so. Deshalb haben wir uns eigentlich immer gesagt, wir machen das so, als würde dann die Marke weitergeführt werden von uns. Also zumindest haben wir das noch jetzt im Positiven, wenn man es so betrachtet, weitergeführt. Ja.
Ja, genau. Ich denke, so viel dazu. Ich glaube, da können wir jetzt einen Haken hintermachen. Also Standpunkt jetzt, weiterhin 3 Marken bei uns. Dementsprechend ist das Daily Business durchaus relativ voll. Wir hätten uns echt gefreut, wenn wir uns jetzt auf eine hätten fokussieren können. Warum? Weil wir auch einfach dieses Jahr so ein bisschen abseits von Amazon schauen werden und mehr in den Bereich einfach auch D2C gehen wollen, dazu aber gleich auch mehr. Aber das ist dann einfach mit begrenzten Kappas jetzt einfach möglich. Und dementsprechend gibt es eben auch noch 2 weitere Marken, die gemanagt werden dürfen.
Okay,
Gut, sollen wir dann
dann
einfach nochmal
mit Zahlen.
2024 abschließen im Sinne. Ja, mit einer Zahl
Genau.
und Umsatzgewinntechnisch.
Genau. Also unser letzter Podcast war Anfang Oktober. Von daher da auch nochmal die Oktoberzahlen vielleicht. Wir hatten Oktober den eigentlich sehr guten Monat mit fast 300k, November ein bisschen mit 230 und Dezember war dann sehr, sehr gut aufgrund der neuen Marke. 300k war auch der beste Monat bisher. 2024 haben wir dann mit 2,4 Millionen Gross Revenue abgeschlossen. Das war so 40% Growth. Und Profit war 360k Profit mit 21 Growth. Also man sieht, der Revenue ist schneller gewachsen als der Profit. Bedeutet, manche Produkte sind nicht so profitabel gewachsen wie der Revenue, was per se jetzt nicht perfekt ist. Also man hätte es lieber in die andere
Aufkäufer
Richtung.
Aufkäufer hassen dieses Verhältnis.
Aufkäufer hat der negative Operating Leverage, sagt man. aber Marge war immer noch bei 19% und Pre-Ads bei 29%, ROI bei 52%. Genau, da haben wir jetzt auch KPIs gesetzt, dass wir da auf jeden Fall noch profitabler oder einfach noch einen besseren ROI für uns erreichen wollen. Genau, so viel war 2024. Willst du auf die Monate noch eingehen? Dezember, so, da haben wir letztendlich die neue
Marke. Ich denke, genau. Genau, die neue Marke mit den Elektroprodukten ist im Dezember an den Start gegangen. Seit Dezember.
Und auch die Marke, die wir aufgekauft haben, die ist auch dann ziemlich gut angelaufen. Oder das war eher November, oder? November, Dezember.
Nee, Dezember war schon Dezember. Und Anfang Dezember. Ja, aber war einfach giftable.
Ja.
Genau, das
war. Dezember war schon gefühls ganz oben. Also das waren wirklich krasse Umsatztage. Da hat es Spaß gemacht, den Sellerboard reinzuschauen. genau. Vielleicht auch nochmal jetzt so als Ausblick 2025. Wir haben uns damals oder auch vor ein, zwei Monaten vor 3 Monaten als Ziel 4,3 Millionen gesetzt, Gross Revenue für dieses Jahr und Profit 605k, also 18% Marge. So, dann
genau, bist du jetzt auf dann unter dem Deckmantel, genau, nur da zum Forecast, dass sozusagen alle drei Marken dann immer noch bei uns sind. Richtig.
Ja, genau. Konsolidiert quasi.
Genau. Und dann ja, Januar, Februar noch. Januar an sich ganz also noch stabil angelaufen. Mit
Profit aber relativ schlecht wegen Retouren. Da kam man dann wieder viele Retouren.
Ja. Und Ende Januar hat sich dann auch so ein bisschen was bei uns abgezeichnet, dass wir mit relativ vielen Produkten out of stock sein werden und dann eben auch echt noch einige Retouren reinkamen und ein, zwei Produkte wirklich auch irgendwo mit einem Umsatzeinbruch zu kämpfen hatten und wir dann von 266 dann schon auf 165 gefallen sind mit der wahrscheinlich schlechtesten Profitmarge seit langem.
Ja, 8%. Das war schon sehr, sehr, sehr bitter. Also wie du gesagt hast, hauptsächlich durch Retouren aus älteren Monaten, also die Sales, die im Dezember stattgefunden haben, die wurden dann im Februar quasi, sind reingekommen und die haben zum Teil die Marge gedrückt, aber auch fairerweise auch einfach Produkte, die sich dann mit einem geringeren VK oder schlechteren PPC verkauft hatten als geplant oder als bisher. Auch PANIU nicht so profitabel, wie man es gern hätte. Overall, wir sind immer noch zum Vorjahr gewachsen um 43%, aber von der Profitabilität her war es schon ein bisschen Pain, muss man schon sagen, also auch unter dem Forecast. Also Februar auf jeden Fall kein Monat, wo man stolz drauf ist. Und um März, wir haben jetzt heute den 27. März, muss man sagen, ähnelt dem Februar. Also ja. Der Amazon Ride, die Rollercoaster geht weiterhin und aktuell eher auf einer unteren Kurve, zumindest die Monate, würde ich mal aus meiner Wahrnehmung so behaupten.
Genau, also dementsprechend gilt es viel ab Blickrichtung Q2, Q3 dann nochmal viel rauszuholen, damit der Forecast auch getroffen werden kann, soll. Tatsächlich haben wir da noch wirklich einiges nochmal intern ja umgestellt. Du hast vorhin auch nochmal erwähnt mit KPIs. Also bei uns ist es jetzt auch wirklich so, dass wir bei jedem Produkt, was wir zwar on Stock haben, was aber auch Profit abwirft, dass wir da wirklich bei jeder Bestellung sagen, okay, wenn einfach gewisse KPIs wie ein ROI von 60% nicht getroffen wird, dass wir dann wirklich in die einerseits Preisverhandlung gehen, aber uns andererseits auch das Produkt anschauen und uns selbst die Frage stellen, ey, zu welchem Preis wollen wir es verkaufen? Sind wir wirklich wettbewerbsfähig? Was müssen wir vielleicht dann nochmal für Einschränkungen machen? Und Produkte gegebenenfalls wirklich nochmal anpassen. Also da haben wir gesagt, dass wir mit bestehenden Produkten deutlich ja, kritischer bei der Nachbestellung sein wollen und da eben jetzt viel auch angepasst wird und ein, zwei Produkte da auch sicherlich einfach auslaufen werden und da einfach wirklich ein Shift auch gerade entsteht, sage ich mal.
Ja, Hintergrund ist wie immer das Kapital, also meiner Meinung nach haben wir mehr Potenzial bei der neuen Brand oder mit neuen Channels und würde lieber gerne in Produkte oder in Channels investieren, die mehr ROI bringen als bestehende Produkte, auch wenn sie profitabel sind. Aber wir arbeiten auch immer mit FK, Fremdkapital und Zinsen sind auch nicht wenig, im Schnitt so 15-20% für so Fremdfinanzierer. Und das muss sich halt irgendwo auch lohnen, wenn ich kann nicht immer nur in niedrigmarschige Produkte reordern, wenn es parallel vielleicht Produkte gibt, die viel mehr bringen. Und klar, das ist immer in der Theorie so, man weiß letztendlich nie, wie gut die Marge oder ROI wird von einem neuen Produkt. Aber ja, das ist halt Unternehmertum, das ist alles ein Risiko letztendlich.
Ja.
So, ja.
Und hier kann ich auch wirklich vielleicht nochmal empfehlen, also gerade wenn ihr merkt, Produkte sind vielleicht wirklich auch auf dem absteigenden Ast, also was ich auch gemacht habe, ich habe einfach nochmal bei bestehenden Produkten Hauptbilder angepasst, geschaut, können wir da was rausbekommen, Umfragen gemacht und an der Stelle kann ich auch Prolific sehr empfehlen, kann man deutlich günstiger Umfragen machen als jetzt beispielsweise mit einem PickView, was sicherlich sehr bekannt für ist, aber eben deutlich teurer, um da einfach nochmal wirklich so Insight zu bekommen, wie blickt die Zielgruppe oder potenzielle Zielgruppe auf ein Produkt, was wollen die sehen, welches Hauptbild würden die eher anklicken, welches Feature ist denen wichtig, was sollte man als Benefit erwähnen, also da glaube ich, kann man viel machen, weil ich glaube schon, dass auch viele Seller in dieses Symptom verfallen, ich erstelle jetzt einmal ein Listing und dann läuft das und passe einfach nicht mehr viel an und ich würde sagen, dass ich sicherlich auch viel immer dann sage, okay, steht jetzt erstmal das wichtigste Grundkonstrukt ist da, Focus on a new product, aber wenn man eben sieht, ey, auch gute existierende Produkte steigen einfach ab, so dann ist es einfach wichtig, sich da zu beschäftigen. Und deswegen ist eben auch so, dass diese Anpassung bei einigen Produkten bei uns geben wird.
Genau. Dann ja. Zahlen wir abschließend. Vielleicht noch Forecast. Wir haben damals für März 220.000 und 26.000 Profit vorgecastet. Da muss man sagen, das werden wir leider nicht erreichen. Das wird eher so 160.000 werden und Profit halt dementsprechend auch ja so 15-16.000.
Ja, man muss auch genau. Sagen, wir haben gerade auch mit echt einigen,
ich wollte sagen, April, Mai dann eigentlich sollte es dann eher wieder dem Forecast zudrehen, weil die Produkte, die sind, kommen dann jetzt wieder on stock oder die Season beginnt, da geht es dann wieder nach oben in der Theorie.
Ja. Ja. In der Praxis dann hoffentlich auch. Genau. So viel dazu. Ich hatte noch generell einfach als Punkt nochmal ein bisschen genauer, also auf die neue Marke einzugehen. Also wie gesagt, wir haben jetzt im Grunde drei Marken. Eines sehr giftable, eines so ein bisschen im Bereich Outdoor und DIY Baumarkt und die andere gerade mit diesen Elektroartikeln, wo wir eben auf einen Schlag drei Produkte gelauncht haben, eigentlich im Bereich 100 Euro oder 100 Euro plus. Und da, also war es wirklich spannend zu sehen, von den drei Produkten ist eins sehr gut angelaufen, eins ist okay angelaufen und eins werden wir wahrscheinlich auch, oder ist im Grunde beschlossen, werden wir auch nicht mehr nachbestellen. Auch hier einige Learnings, weil diese Elektroprodukte wollen wir eben nicht in den Wiederverkauf geben, im Sinne von, wenn das jemand retourniert, weil wir der Meinung sind, ey, das muss wirklich einfach professionell geprüft werden und das kann kein Amazon-Seller entscheiden, indem, also bis heute weiß man ja nicht so ganz genau, wie schaut sich Amazon eigentlich Produkte an, dass die entscheiden, dass ein Produkt wieder verkauft werden kann. Das heißt, hier nehmen wir alle Retouren und schicken die wieder quasi zu uns und schauen die uns dann an, wo wir jetzt gerade auch so ein bisschen in der Prozessimplementierung sind, wie wir damit umgehen. Und hier haben wir auch schon einfach Umstellungen gemacht, wie dass wir zum Beispiel dieses Jahr auch stark auf FBM bei diesen Produkten gehen werden. Warum? Weil ihr natürlich einerseits eine Retourengebühr selbst, also die Retouren selbst, aber die ganzen Remissionen und gerade bei den etwas größeren Elektroprodukten ist das auch schnell eine Summe, die gar nicht mal so klein ist. Also wir haben, glaube ich, im März, aber auch im Februar 2.000 bis 3.000 Euro alleine in Remissionsgebühren bezahlt, weil da wirklich eben auch ein paar Paletten dann ankamen. Die sind tatsächlich eben auch größer und größere Produkte, ist ja auch tendenziell so, dass man da schnell sagen kann, dass sich FBM schneller rentieren kann, wird sicherlich auch eigene Herausforderungen mit sich bürgen. Wir haben ja ein, zwei Produkte im FBM und sehen schon, ne, also gerade sowas wie schneller Versand. Ne? Also wenn du FBA versendest, dann musst du dir eigentlich nie Gedanken machen, dass ein Artikel rechtzeitig rausgeschickt wird. Wir hatten jetzt in den letzten 4 Monaten wahrscheinlich 2-3 Mal den Fall, dass wir unsere Quote nicht erfüllt haben. 2 Mal wurde ich sogar von Amazon angerufen.
Ja, ja.
Bei FBM, genau, wurde
angerufen. Ständig eigentlich. Ich muss sagen, ständig.
Und jetzt mussten wir tatsächlich sogar einmal, weil der Bestand nicht richtig gesinkt hat, ne, mussten wir Bestellungen stornieren. Dann gibt es auch nochmal eine Quote. Ja. Die man einhalten muss. Und da muss man einfach auch schon aufpassen, wenn man sich auf das FBM-Game einlässt, dass man schon einfach auch den erfahrenen Partner hat, der idealerweise auch wirklich weiß, wie strikt Amazon da ist und wie schnell ein Account eigentlich auch gefährdet sein kann, wenn man gewisse Quoten nicht einhält oder zumindest Produkte gefährdet sind, wenn man Quoten nicht einhält.
Also generell für dieses Jahr, wir haben jetzt die letzten Orders oder Importe waren tatsächlich auch wenig über AGL, sondern läuft mittlerweile alles über andere Logistiker, die dann direkt ins FB-Lager schicken, weil wir jetzt zum ersten Mal die Elektroprodukte über FBM rausschicken wollen. Und da hoffen wir, dass es mit dem neuen Logistikpartner dann auch ein bisschen besser klappt, was die Lieferzeit betrifft oder eben auch so Sync-Themen. Aber genau, das läuft dann erst im April, Mai an, dass wir FBM so richtig in Angriff nehmen und testen letztendlich auch. Ja. Weil es in der Theorie und in der Praxis auch schon günstig ist auf Produktebene bei den Sizes.
Ja. Vielleicht auch noch hier, was eigentlich gar ganz spannend war, weil es war ja auch lange so, hey, AGL rentiert sich halt auch deutlich mehr. Das war jetzt eigentlich ganz spannend zu sehen, oder? Bei den letzten 2 Importen, die wir jetzt auch angestoßen haben, gab es gar nicht so krasse Abweichungen im Containerpreis, oder?
Ja, stimmt. Ich weiß noch immer nicht die Gründe, warum das so abgewichen hat. Also eigentlich im positiven Sinne. Wir haben es über Share Logistics dann gemacht. Grüße gehen raus. Machen eigentlich immer super Preise. Und die waren dann sehr ähnlich oder manchmal sogar günstiger. Ich weiß nicht, warum AGL dann plötzlich jetzt so teurer wurde oder die Containerpreise nicht angepasst hat. Vielleicht hatte ich auch irgendwo einen Denkfehler oder so, aber wir haben dann letztendlich über Shell Logistics importiert und nicht über AGL. Auch im Hintergrund eben, weil wir über Shopify verschicken wollen, D2C, da geht dann AGL sowieso nicht mehr.
Ja. Vielleicht auch nicht nur die Preise haben sich so ein bisschen relativiert, was auch ganz spannend war bei uns in den letzten, ich glaube, da hast du jetzt mehr die Zahlen konkret auf den Blick, aber gefühlt die letzten 3, 4 AGL-Importe haben sich alle nochmal extremst gezogen, oder? Also wir haben eigentlich nirgendwo, waren wir trotz Pufferzeit, haben wir es eigentlich ins FBA-Lager geschafft, oder?
Ja, also bei die Zeit am Schiff ist immer sehr akkurat, aber sobald es in Rotterdam ankommt und verzollt wird und dann ins deutsche Lager transportiert wird, ist super, super schwankend. Also das kann sofort verzollt werden, das kann in 10 Tagen von Rotterdam im deutschen Lager sein, aber wenn man Pech hat, man hat ein LCL und ist mit irgendeiner Ware drinnen, die nicht verzollt wird, weil es irgendwelche Themen gibt mit einem anderen Produkt von anderen Lieferanten, hängt das einfach 2 Wochen, du kommst nicht raus, wird nicht freigegeben. Oder irgendwie ein LKW-Fahrer hat es nicht abgeholt. Keine Ahnung, es war immer irgendwas bei vielen. Und ist auch von Amazon FBA-Kollegen, die haben das auch berichtet, dass da gerade irgendwie Delays gab. Also ja, muss man immer einkalkulieren. Zieht sich dann doch länger, als dann geplant war.
Ja. Unsere aktuelle Zeit von Rotterdam bis FBA-Lager haben wir, glaube ich, mit 14 oder 15 Tagen angegeben, glaube ich, ne?
Ja, und das war dann meist bis, ja, vielleicht sogar 4 Wochen maximal. Aber das war ein Ausmaß. Ich würde schon immer noch mit 2 Wochen rechnen, weil vielleicht hatte man auch einfach auch Pech. Und so viele Orders macht man es auch nicht, dass man da ein paar Mal Pech hat vielleicht. Aber zwischen 2 und 4 Wochen würde ich auf jeden Fall rechnen.
Plus ja, 30 Tage. Also ich glaube, man am Schluss, wenn man den Durchschnitt sich einfach immer wieder anschaut und es so ein bisschen challenged, also es kann schnell gehen, wie Johnny sagt, aber gefühlt kann man auch häufiger da mal Pech haben. Ja. Und man muss halt sagen, ich persönlich, ich weiß, wir haben ja, glaube ich, gestern darüber im Chat geschrieben, ich persönlich glaube, hoffe, dass ja dann, wenn man über FBM das Ganze macht, dass man dann auch nochmal ein paar Tage schneller versandbereit ist, weil eine Einlagerung ins eigene Lager hoffentlich ein Ticken schneller geht als ins FBA-Lager. Ja, aber das ist nur eine
Hypothese.
Ja. Das werden wir noch sehen, ganz genau. Dann noch eine spannende Story, die ich teilen wollte, auch zu der neuen Marke, weil solange ich Amazon im Amazon-Game drin bin, habe ich so etwas noch nie erlebt.
Das ist echt wild. Ich weiß, was kommt. Du hast es nicht erzählt, aber ich weiß, was kommt.
Wir haben Fraud erlitten. Also es war so, dass wir im Launch waren und noch nicht viele Bewertungen hatten und ich eines Abends einfach auf WhatsApp von einem Pakistaner angeschrieben wurde und mir gesagt wurde, hey, dein Produkt wird gerade in Telegram-Gruppen beworben. Und es gibt eine Provision darauf, wenn jemand das Ganze mit einer 1-Sterne-Bewertung bewertet. Und ich dachte mir so, weil er hat erstmal nur den Text geschrieben und dann dachte ich mir so, hä, also ich glaube, der will einfach nur, dass ich die Bewertung bei ihm einkaufe und habe da jetzt erstmal nicht drauf reagiert. Dann hat er jedoch Screenshots geschickt von aktuellen Bestellungen. Und dann wurde ich natürlich dann doch ein bisschen hellhörig und kann das Ganze bis heute aber nicht so wirklich zusammenreimen. Denn er meinte dann, ey, er hat quasi gesagt, storniere am besten die Bestellung oder soll ich dir helfen, 5-Sterne-Bewertung zu besorgen. Wir haben die Bestellung nicht storniert und wir haben auch wollten keine Dienstleistung mit dem eingehen, sage ich jetzt mal. Aber es war tatsächlich so, dass über die Bestellung, wo er auch die Screenshots geschickt hat, dann 1-Sterne-Bewertung gekommen sind. Und es ist tatsächlich auch so, dass wir mit diesem Produkt dann über einen Zeitraum von 2-3 Wochen wirklich extrem viele Retouren hatten, extrem viele 1-Sterne-Bewertungen reinbekommen haben, sodass wir von einer ja, irgendwie im Schnitt 4-5, 4-4 auf eine zwischenzeitlich 4-0, 4-1 gefallen sind. Und dass sich natürlich extremst dann auch in der Conversion wieder gespiegelt hat, wir im Ranking wieder verloren haben und das wirklich extremst ärgerlich war. Also da hat das Produkt auch Tage gehabt, wo es einfach der Minus gemacht hat. Und man fragt sich halt so, okay, wie lange geht das Spiel noch weiter? Wir haben mit Briefadler einfach dann auch gearbeitet und versucht, einfach irgendwie dagegen zu wirken. Und wissen bis heute nicht, wie viele da wirklich jetzt dazu incentiviert wurden, unser Produkt dann wirklich schlecht zu bewerten. War aber auf jeden Fall ganz, ganz spannend zu sehen. Ja, ich weiß nicht, hast du da noch Take zu?
Also, wir haben es ja auch dann, wir wissen natürlich, das war ein Competitor, das ist uns bewusst.
Ja, das hat er auch gesagt. Er hat gesagt, das ist ein chinesischer Konkurrent, das hat mich aber auch ein bisschen gewundert, der hat gesagt, der genau das gleiche Produkt wie ihr verkauft. Also das geht eigentlich nur mit unserem Produkt so eigentlich, sind die einzigen offen.
Wir haben natürlich auch Amazon geschrieben, also letztendlich ist ja das bewusste Bewertungsfälschung, das entspricht ja gegen den Terms von Amazon und wir haben denen natürlich auch geschrieben und das dokumentiert. Kam jetzt eigentlich nichts herum, oder? Wurden keine Bewertungen oder so gelöscht, oder?
Ja, also vielleicht, hier ist nochmal ein guter Exkurs dann dazu. Also wir sind ja auch noch im SAS-Programm. Und dann haben wir es einfach an unseren Ansprechpartner plus an den, man hat dann sozusagen einen Primary Support Case, an den haben wir es auch nochmal weitergeleitet. Und die haben uns aber beide quasi dann gesagt, also einmal der Ansprechpartner als auch der Support, dass sie jetzt eine Fachabteilung weiterleiten können, die aber dann keine Auskunft darüber geben können, wie die jetzt mit diesen Informationen verfahren. Man muss sagen, wir haben uns inzwischen ein bisschen erholt. Wir sind mit diesem Produkt wieder auf einer 4.4 und kommen hoffentlich im April auch wieder online. Das Produkt ist gerade eh out of stock. Und sind dann guter Dinge, dass wir da weitermachen können. Aber wir wissen jetzt nicht genau, hat Amazon da etwas unternommen oder nicht. Tendenziell, also es sind keine, genau, also es sind keine Ein-Sterne-Bewertungen verschwunden. Das kann man sagen. Die sind eigentlich alle geblieben. Deswegen, das Einzige, was sein könnte, weil was mich tatsächlich ein bisschen gewundert hat, dass Amazon eventuell wirklich die Gewichtung der Bewertung anders verlegt hat. Warum? Bei mir ist aufgefallen, das war vor einer oder zwei Wochen, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, da hatte unser Produkt wie heute, ich glaube, es waren 92 Bewertungen und wir waren auf einer 4.3. Es ist keine Bewertung dazugekommen, aber wir sind plötzlich mit der gleichen Anzahl von der Bewertung auf eine 4.4 gesprungen. Das war interessant zu sehen, ob die da irgendwie, weil es ist ja tatsächlich so, dass diese Gewichtung, glaube ich, nicht zu 100% bekannt ist. Also es ist ja so, wenn du die Bewertung dir mal aufteilen würdest, ist es nicht so, dass du genau sagen kannst, wie viele du brauchst, um auf eine 4.3 oder also diesen Sprung zu machen, diese Aufrundung sozusagen. Wir waren ja in der Mastermind von Top Dog und die haben da sogar extra ein Tool gebaut, aber da haben die auch mal in einem Call gesagt, dass das Estimates sind, weil die genaue Formel irgendwie, glaube ich, nicht zu 100% bekannt ist. Ich will jetzt auch keinen Quatsch erzählen, aber ich meine, so war es, dass man nur Estimates geben kann, wann der nächste Sprung kommt. Genau, und weil ich gesagt habe, kleiner Exkurs, so viel nämlich zu SAS, und wir haben uns nämlich dann auch tatsächlich dazu entschlossen, dass wir die Zusammenarbeit mit SAS einstellen. Also man hat ja schon einen guten vierstelligen Betrag da bezahlt. Und ich glaube schon, dass die Leute uns immer wieder helfen wollten. Also sie haben Sachen einfach dann, wenn wir Sachen angesprochen gemacht, war gefühlt was Preis-Leistung einfach nicht, fanden wir nicht gerecht. Oder wir hatten auch zu viele Fälle, wo wir das Gefühl hatten, ja, ihr könnt uns ja jetzt eigentlich leider auch nicht weiterhelfen. Und das sind Fälle gewesen, wo wir eigentlich gehofft haben, dass eben ein SAS-Ansprechpartner da helfen kann und wir uns deshalb auch dazu entschlossen haben, dass wir ab April jetzt, ne? Ende ab April März, dann keinen Ansprechpartner
haben. Ja. Und genau, vor allem bei solchen Abmahnungsthemen oder eben auch bei sowas hätte ich schon gedacht, dass Amazon oder der Partner da schneller helfen kann oder überhaupt helfen kann, weil es schon sehr offensichtlich war. Also wir hatten Screenshots, wir hatten dieser pakistanische Text, wo steht eine Sternbewertung und du kriegst x Euro oder irgendeine Commission. Das war schon sehr obvious.
Also, dass wir belegen konnten, also wir haben die Bestellung und wir haben gesagt, zu dieser Bestellung wird eine Ein-Sterne-Bewertung kommen. Ja. Oder? Also, dass man das so vorhersagen kann und das dann nicht gemacht wird, ist dann schade. Aber wie gesagt, vielleicht wird irgendwie dann zumindest die Gewichtung verlegt. I don't know. Da sollte man sich jetzt nicht zu sehr darauf verlassen, dass der Supporter, glaube ich, großartig was machen kann.
Genau. Aber overall, es war super weird. Du wisst immer noch nicht, was das Ziel war von dem, der dich kontaktiert hat. Wir wissen
noch nicht, welche helfen, Gruppe. Wollte er wollte es dann auch nicht die Gruppe sagen. Das fand ich ein bisschen schade. Also das wäre mal spannend gewesen. Aber es ist auch gut zu wissen, dass es diese Gruppen auch einfach gibt. Ja? Also da muss man dann einfach dann aufpassen, oder wenn man schon allein das Gefühl hat, das Lustige ist, also jede 1-3-Sterne-Bewertung wird von uns auch kontaktiert. Und ich hatte heute noch einen Call mit unserem Customer Support, wo auch gesagt wurde, ey, gerade bei diesem Produkt, man hat so komisch mit den Leuten geschrieben, teilweise war das kein richtiges Deutsch, was man bekommen hat, das waren ganz offensichtlich irgendwie so Google Translator-Sätze oder DeepL, also es hat so vom deutschen Satzbau einfach keinen Sinn ergeben und die Argumentation war manchmal so komisch und schwach und so unstimmig, dass das alles einfach gar nicht gepasst hat. Dass wir da eben schon glauben, dass da einige Bewertungen deshalb reingekommen sind.
Ja.
Genau. So viel dann noch dazu. So, worüber wir noch quatschen wollen, wir haben, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, noch Anfang des Jahres und so ein bisschen noch darüber sprechen, wie wir denn oder was wir 2025 vorhaben, wie wir auch auf das ganze Amazon FBA-Game blicken und wollen da einfach noch ein, zwei Sätze zu verlieren. Also es ist ja so, dass wir tatsächlich bis dato eigentlich stark auf diesen Bereich Cashflow-Produkte gegangen sind. Also wir haben ja viel Produkte oder viele Produkte ausgearbeitet, eben weil sie auf Amazon gut funktionieren und es ja auch nur gedacht war, dass sie für Amazon oder dass sie auf Amazon funktionieren sollen. Und 2025 ist das erste Mal, wo ich sage, also ich will mich ein bisschen davon lösen und wir eben das erste Mal in den Bereich D2C gehen. Lustigerweise, wir haben eine kleine Mastermind, wo wir das auch einfach mal so ein bisschen erzählt haben. War auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu hören, wie dann doch die meisten anders denken oder einfach auch so ein bisschen davor warnen. Also weil ich auch glaube, dass im Grunde D2C ein eigenes Game ist, was man spielt. Aber ich auch glaube, dass Amazon FBA, so wie wir es die ganze Zeit machen, einfach super schwierig, einfach langfristig wird, weil Cashflow-Produkte einfach auch schnell kopiert werden können und auch werden. Also sobald man eigentlich sieht, ey, krass, ein Produkt verkauft sich gut, wird Konkurrenz reinkommen und der Kuchen wird tendenziell kleiner, weil man ihn sich aufteilen muss und der Markt wächst selten in diesem Ausmaß, wie du mehrere Konkurrenten ausgleichen kannst. Und dieses Phänomen haben wir jetzt eigentlich über so viele Produkte hinweg gesehen, dass wir uns einfach gesagt haben, ey, das ist so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen, also ist schwer, so eine Aufwärtsspirale hinzubekommen, weil man stackt sozusagen neue Produkte auch auf. Wir sind ja immer daran dran, wirklich diese Pipe auch voll zu halten, aber hintenrum fällt dir immer wieder irgendwann einfach was runter oder du kannst es einfach nicht auf einem Level halten. Und das ist auch der Grund, wenn du in den Verkauf gehst, warum du einfach auch keinen hohen Multiple für so eine Brand einfach bekommen wirst. Also wie Johnny ja vorhin gesagt hat, so zwischen 1,5 und 2 auf den Sellerboard EBIT ist so wahrscheinlich für so eine Brand dann irgendwie auch das Maß aller Dinge. Wenn du nicht irgendwie zeigen kannst, dass deine Marke gesucht wird, dass du Kundendaten hast, dass du einen eigenen Shop hast und dass die Leute auch bereit sind, vielleicht einen höheren Preis zu zahlen. Und das ist einfach super schwer, so etwas aufzubauen, wenn du immer nur Cashflow-Produkte machst, weil deine Produkte keine richtigen Synergieeffekte schaffen. Und deswegen haben wir uns wirklich auch dazu entschlossen, gerade bei der neuen Elektromarke stark auf D2C zu setzen, Produkte nicht nur für Amazon auszuarbeiten, immer noch als Lead. Also Produkte müssen auch auf Amazon funktionieren, aber wir sehen eben deutlich Potenzial in einem eigenen Online-Shop und dadurch, dass die Produkte eben etwas hochpreisiger sind, also ist ja alles so 100 Euro plus, sind wir auch guter Dinge, dass wir es mittel- oder langfristig schaffen, auch auf die Erstorder Kunden profitabel einzukaufen. Also weil das ist ja auch etwas, was sich so grundlegend von Amazon unterscheidet, während du eigentlich bei Amazon bei jedem Kauf profitabel sein solltest, gibt es Leute, die dir sicherlich bei D2C erzählen werden, ey, wenn wir den Erstkauf-Break-Even machen, ist immer noch gut, weil wir den weitere Produkte über CRM und so anbieten können. Diese Diskussion, die gibt es ja eigentlich auf Amazon FBA gar nicht. Du musst im Erstkauf eigentlich profitabel sein, außer du bist vielleicht im Launch und du versuchst dir Rankingplätze oder so zu holen. Und es ist ja schon so, dass wenn wir einfach einen höheren haben, dass wir dann einfach auch die Möglichkeit haben, auf den Erstkauf profitabel zu sein. Natürlich haben wir uns das so argumentativ zusammengelegt, dass das natürlich auch für uns sinnig klingt, das Ganze umzusetzen. Ob es wirklich funktioniert, das wird jetzt einfach nur die Zeit zeigen. Wir sind da wirklich dran. Der Shop geht im April live. Wir wollten, das ist vielleicht auch nochmal spannend, also man merkt, man kriegt gar nicht so alles runter hier in so einer Recap-Folge, wo man dann 4 Monate zusammenfasst. Wir wollten ja tatsächlich einen Content-Creator sogar für die Marke einstellen und also, ich weiß nicht, es waren so zig Bewerbungsgespräche geführt und wir sind der Meinung, wir haben da auch wirklich eine sehr gute Kandidatin gefunden und ich hätte mich mega gefreut, die im Team zu haben. Wir haben
ja auch ein Angebot gemacht.
Am Ende des Tages auch wirklich Wir haben ja am Ende des Tages auch ein Angebot gemacht und leider hat sie sich dann für einen anderen Arbeitgeber entschieden. Das ist der Markt. Das ist auch ihr Recht natürlich. Fanden wir super, super schade. Wie gesagt, hätten wir super gerne on board gehabt. Deswegen wird das ganze Thema Content jetzt vor allem mit UGC-Creatern erstmal gestartet. Früher, mittel- oder langfristig wird sicherlich dennoch jemand dazukommen, sei es im Creator-Bereich oder eben im Editing, weil das einfach nur zu zweit umzusetzen, Amazon und D2C ist, glaube ich, dann einfach irgendwann schwierig, wenn es Richtung Kappas geht. Aber ja, so blicken wir einfach aufs Jahr 2025, Fokus gerade auf die Elektromarke. Nichtsdestotrotz kommen immer noch Produkte bei den anderen Marken, aber wir wollen dem ganzen D2C auf jeden Fall auch mal mehr Aufmerksamkeit schenken, weitere Produkte ausarbeiten. Für mich geht es tatsächlich, das habe ich auch noch gesagt, nächsten Monat auch nach China. Bin sehr gespannt, neue potenzielle Hersteller nochmal in diesem Bereich kennenzulernen. Und ja, so viel dazu, Johnny. Habe ich irgendwas vergessen?
Nee, also uns ist natürlich bewusst, dass es D2C-Game kein No-Brainer ist und so, ja, mach mal einen Online-Job und das läuft von selbst. Das ist uns natürlich bewusst und wir rechnen mit den ersten Monaten auch mit kaum oder eigentlich mit keinem Profit, einfach bis die Ads funktionieren. Und du hast es ja auch eingelesen mit diversen Coachings und wie man das über Meta alles aufbaut. Das ist natürlich bewusst, dass das 3 bis 6 Monate braucht, bis man eigentlich so Proof of Concept hat. Und diesen Test wollen wir eigentlich in den nächsten 2 Quartalen eigentlich machen. So. Und wir sind auch gespannt, weil ich glaube auch, dass die Brand schon Potenzial hat über D2C, anders wie die anderen Marken oder bis auf die eine andere. Von daher sind wir gespannt, wie es dann, ja, wie es letztendlich funktioniert. Amazon wird, glaube ich, immer noch einen großen Revenue machen, das muss man schon sagen, die nächsten Monate. Aber es ist einfach, man hat so ein bisschen einen Ausblick, wie es auch für nächstes Jahr vielleicht, ob das ein Weg sein kann, noch mehr, also noch profitabel zu sein letztendlich. Damit wir nicht mehr in diese Spirale kommen mit der aktuellen Pop-Brand, die Margen verliert, Konkurrenz kommt rein, nimmt ein paar Prozent Markt weg, dass man da aus dieser Spirale ein bisschen rauskommt und unabhängiger wird. Das ist der Plan, der Fokus für dieses Jahr letztendlich. Und wir geben euch da monatlich oder in welchem Rhythmus ein Update, we don't know yet. Ihr seht ja, wir sind jetzt nicht so dahinter, die Podcasts dann doch regelmäßig abzudrehen.
Wir werden uns bemühen, einmal im Monat zusammenzukommen, hier einfach alles up-to-date zu halten. Wir finden es einfach auch geil, das weiterhin zu dokumentieren und dann einfach mal auch wirklich zeigen, wenn es nicht läuft, das einfach auch zu teilen oder wenn Pläne einfach nicht aufgehen. Wir werden super gerne einen Podcast gemacht und sagen, ey, wir haben die Marke verkauft und jetzt geht es für uns stark
ja. Zu D2C.
Sehen wir es aber nicht so. Und deswegen geht es jetzt erstmal so weiter. Also vielleicht auch einfach nochmal zum Thema Exit. Es ist dennoch so, dass wir jetzt einfach links und rechts weiter in die Fühler ausgestreckt halten und gucken, was einfach möglich ist. Wir glauben einfach nur, dass wahrscheinlich jetzt auch einfach die 1, 2, 3 Produkte hier einfach auch nochmal online kommen sollten, um einfach zu zeigen, da ist auch immer wieder noch Potenzial und da kommen auch noch neue Sachen. Das, denke ich, ist immer wieder spannend und gut zu sehen für Aufkäufer. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, wir führen immer wieder noch hier und da Gespräche. Ich glaube, das letzte ist jetzt 2 Wochen her. Aber da sind jetzt keine wesentlichen Veränderungen jetzt erstmal erkennbar.
Richtig, ja.
Ja, gut. Ich würde sagen, dann haben wir es doch eigentlich.
Oder? Ja, ich glaube, die größten Themen haben wir jetzt so in den letzten Monaten durchgebracht. Ja. Ja.
Und dann schauen wir mal, wann wir uns das nächste Mal wieder hören. Wir werden uns bemühen.
Zum Black Friday. Nach Black Friday Sales.
Nach Black Friday im Oktober hört ihr dann wieder von uns. oder mit noch viel, ja. So viel dazu. Das waren die Zahlen. Das sind die Pläne fürs Jahr 2025. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, euch connecten wollt. LinkedIn, E-Mail und wir freuen uns auf die weiteren Folgen, oder Johnny?
So ist es.
Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Peace out.
Ciao, ciao.